Moin Moin und herzlich willkommen zurück bei der Zwei-Mann-Mauer, dem ersten und einzigen Fußball-Podcast. Ja, der Sommer-Content hat begonnen. Ihr werdet jetzt hier richtig befeuert mit Folge um Folge, bis es dann endlich bei der WM losgeht. Bis dahin haben wir noch ein paar Hausaufgaben zu erledigen. Anton, du bist heute auch wieder dabei. Mal ganz besonderer, spezieller Gast in dieser Folge.
Ja, ich freue mich sehr, dass ich dabei sein darf. Ich weiß ja schon, um was es sich hier thematisch handelt. Also es ist wirklich mehr als nur Hausaufgaben. Es ist nochmal richtig nachsitzen, denn muss nochmal einiges angeschaut werden, glaube ich.
Dann erklär doch den Hörerinnen und Hörern mal, was heute bevorsteht.
Also genau wie wir jetzt nach dieser Saison eine Folge aufnehmen, tun wir es natürlich auch vor einer Saison. Und da schauen wir dann mal drauf auf alle Teams, die in der Bundesliga aktiv werden und ordnen die mal so ein bisschen ein in einer sogenannten Tierlist. Einige von euch kennen das vielleicht so ein bisschen nach diesem Prinzip, wer ist S-Tier, also wer ist ganz oben mit dabei und wer ist eher so weiter unten anzusiedeln. Wir haben das dann von Titelanwärter bis runter zu hier spukt das Abstiegsgespenst immer wieder eingeordnet und dann schon vor der Saison mal geguckt, wo wir die jeweiligen Vereine einordnen. Und jetzt haben wir ja die Antwort darauf bekommen. Jetzt wissen wir die Endplatzierungen. Jetzt wissen wir, wie richtig wir lagen oder auch eben, wie falsch wir lagen mit unseren Einordnungen. Und dementsprechend schauen wir da nochmal genau drauf, was wir da verzapft haben oder auch, womit wir haargenau richtig lagen. Was sonst noch so besprochen wurde vor der Saison, zum Beispiel, wer bekommt die meisten gelben Karten, wer wird Torschützenkönig und genau diese ganzen Sachen schauen wir uns jetzt nochmal an. Das ist eine ganze Weile her, im August letzten Jahres haben wir das Ganze aufgenommen und publiziert und diese Saison hatte ja doch dann die ein oder andere Überraschung mit dabei oder vielleicht so ein bisschen den etwas unerwarteten Saisonverlauf. Das heißt, ich weiß nicht mehr alles ganz genau aus dem Kopf, aber einige Sachen habe ich natürlich noch parat und ich weiß, dass wir auf jeden Fall auch hier und da mal ein bisschen daneben lagen. Also ich freue mich sehr, da nochmal drauf zu schauen und vielleicht auch die Gründe dafür nochmal herauszuarbeiten, warum wir denn damals so gedacht haben und warum es dann vielleicht ganz anders gekommen ist.
Ja, dann starten wir doch mal mit der Tierlist rein. Die finde ich größtenteils ganz gut aussah. Also da lagen wir, glaube ich, ganz okay bei den meisten Teams. Ich würde es einfach mal in der gleichen Reihenfolge machen, wie wir es damals gemacht haben und fange an mit dem ersten FC Heidenheim. Da waren wir uns beide ziemlich schnell einig. Die sind ganz unten drin. Da spukt das Abstiegsgespenst und die haben wir auch beide als direkten Absteiger getippt. Von daher würde ich sagen, da haben wir den Braten gerochen. War jetzt aber auch nicht ganz, ganz große hellseherische Fähigkeiten von uns.
Genau, das war kein Hot-Take, aber umso besonderer, dass sie es uns fast nochmal um die Ohren gehauen haben, da unseren Take jetzt im Saisonendspurt knapp die riesige Sensation dann doch noch verpasst. Am Ende geht es wieder runter. Das war abzusehen, sage ich mal, aber sie haben wirklich nochmal für Highlights gesorgt, gerade jetzt eben in den letzten Wochen der Bundesliga-Saison. Es war sehr, sehr spannend und schön mit anzusehen.
Machen wir weiter mit dem ersten FC Köln, dem Aufsteiger. Die haben wir beide ins Niemandsland getippt. Also auch so ein bisschen quasi die zweite Kategorie von unten. So ein bisschen auch, ja, gerade du hast sie relativ positiv gesehen, hast sie auch als Überraschung der Saison getippt. Die Überraschung bei uns da positiv ausgelegt, muss man dazu sagen. Das ist auch für später noch wichtig. wir haben quasi beide so ein bisschen gesagt, können wir uns gut vorstellen, dass die sich ja relativ gut aus der Abstiegszone dann irgendwie befreien können. Da haben wir sie, glaube ich, ein bisschen zu positiv gesehen. Da war ja schon recht lange noch Abstiegskampf ein Thema in Köln. Am Ende haben sie die Klasse gehalten. Auch das später noch Teil eines Hot Takes. Aber ja, die Kölner am Ende vielleicht, wenn man auf den Tabellenplatz schaut, Niemandsland, aber 3 Punkte vor der Relegation ist dann, glaube ich, doch eher ja, ein Gespenst, das einen heimsucht, oder?
Ja, Köln und Bremen hatten dann am Ende wirklich Glück, dass diese 3 Mannschaften unter ihnen wirklich noch viel schlechter performt hatten, auch schon im Vorfeld. Ja, die letzten Wochen bei all diesen Teams von 14 bis 18 wirklich unterirdisch. Dementsprechend, ja, ich habe sie etwas zu positiv eingeschätzt. Ich dachte, dass auch mit Lukas Kwasniok über die Saison hinweg sich eine bessere spielerische Qualität entwickeln kann. Das war auch mal in Ansätzen so zu erkennen. Sie hatten ja auch einen sehr guten Saisonstart tatsächlich, wo dann viele schon gesagt haben, oh, das könnte die positive Überraschung dieser Saison werden. Also waren da lange auch eher so in der oberen Tabellenhälfte anzusiedeln, aber nach und nach dann immer weiter in Richtung Abstieg gerutscht. Also ich habe sie da vielleicht etwas zu positiv gesehen. Es ist jetzt tabellarisch mehr oder weniger das Niemandsland, aber du hast natürlich vollkommen recht. Das geht eher in Richtung Abstiegskampf als irgendwo weiter mit einem kleinen Blinzeln nach oben. Vor allem, wie gesagt, die drei Teams, die dann wirklich Platz 16 bis 18 unter sich ausgemacht haben, haben es ihnen da so ein bisschen abgenommen, quasi wirklich in akute Abstiegsgefahr zu geraten.
Ja, ich glaube, da wenn man sich dann die Kölner auch zeitweise angeschaut hat, war es auch eben einfach nicht so schlecht. Also es war dann defensiv auch oft okay. Hinten raus haben sie dann schon noch mal ein paar Gegentore kassiert, aber die Offensive war auch relativ stabil mit 49 Toren, wenn ich hier gerade mal schaue, die beste der unteren Tabellenhälfte. Also das ist dann schon auch was auf jeden Fall ein Plus ist für die Kölner, was man vielleicht so jetzt auch nicht zwingend hätte erwarten können. Aber gehen wir weiter zu einem Team, das du zum Beispiel unter den Kölnern gesehen hast. Und das war Union Berlin. Du hast gesagt, die tun sich schwer, war auch von dir tatsächlich als Enttäuschung der Saison getippt. Man muss aber dazu sagen, lange war es bei denen ja auch ziemlich ungemütlich. Von daher gar nicht so verkehrt. Ich glaube, wir haben sie dann beide so unterstes Niemandsland getippt. Ich glaube, das ist dann relativ spot on. Aber wie ist dein Fazit zu diesen Takes zu Union?
Ja, ich habe sie vielleicht ein bisschen schwächer gesehen, als sie jetzt letztendlich eingelaufen sind, sage ich mal, auf Platz 11. Allerdings natürlich jetzt auch zum Saisonabschluss nochmal diese zwei Siege, sprich 6 Punkte. Also es ist schwierig zu bewerten, weil wir eben, und da wiederhole ich mich gerne, diese drei Teams ganz unten hatten, die, das hat sich dann relativ früh im Saisonendspurt abgezeichnet, dann wirklich diesen Abstiegskampf, diesen ganz harten Abstiegskampf unter sich ausmachen würden. Aber auch bei den Unionern, klar, da gab es eben schwierige Phasen in dieser Saison. Overall ist es dann vermutlich eher so gelaufen, wie sich das die meisten Experten eher vorgestellt hätten, dass sie relativ früh verhältnismäßig dann doch auch sagen konnten, so der Abstieg ist eigentlich so gut wie unmöglich, also der Klassenerhalt ist gesichert. Das ist das Minimalziel immer wieder bei Union Berlin oder eigentlich auch das Hauptziel. Alles, was da drüber kommt, ist dann Bonus. Da gab es dann natürlich nochmal diese Wackler, dieser Rauschmiss von Steffen Baumgart, historisches Marie-Louise Ether Engagement dann bei den Eisernen. Letztendlich steht da jetzt ein Platz 11, der total gut ist, ordentlich ist. Ich habe sie ein bisschen schwächer gesehen. Ich glaube aber overall waren wir da beide ungefähr auf der richtigen Fährte, würde ich sagen, oder?
Ja, finde ich schon auch. Also wie du hast es richtig auch gesagt, die zwei Siege am Ende, die lassen es nochmal deutlich besser aussehen, als es dann vielleicht war. Man muss ja auch dazu sagen, wenn man sich die Tabelle anschaut, das Mittelfeld ist sehr, sehr nah beisammen und auch eher ein bisschen schlechter als jetzt vielleicht in früheren Jahren. Du hast jetzt nicht die unglaublich schlechten Teams ganz unten. Pauli, Heidenheim, natürlich nicht viele Punkte. Aber da gab es auch Absteiger mit deutlich weniger in den letzten Jahren. Die haben sich alle nochmal so ein bisschen zusammengerückt. Und dann ist für mich eher so dieser Sprung von 7 auf 6 ist halt ein Riesenschritt von 12 Punkten, wo dann auch das Niveau ein ganz anderes ist. Ich bin ja auch immer großer Verfechter von der Tordifferenz, die mit einzubeziehen. Und da bist du eben deutlich im Minus, bis du zu Leverkusen kommst. Ich glaube, das spiegelt so ein bisschen wieder einfach, dass die Bundesliga da aktuell oder zumindest in dieser Saison eine Top 6 hatte, die deutlich besser war als der Rest. Und dann, wenn du dann vielleicht an den Europa-Conference-League-Kandidaten vorbeigehst, dann bist du auch wirklich schon fast im Abstiegskampf. Da kann halt jedes Wochenende sich was verändern. Von daher bin ich völlig okay damit, weil eben einfach auch so schnell sich was verschieben konnte da unten. Dann springen wir mal weiter zu Bayer Leverkusen. Das ist natürlich immer sehr spannend, auch mit den ganzen Entscheidungen, die da im letzten Sommer in Leverkusen getroffen wurden. Wir beide haben sie nicht als Titelanwärter gesehen. Wir haben beide aber gesagt, Europa ist Pflicht, klar. Aber wir haben eben gesagt, der Umbruch ist groß. Und man muss auch dazu sagen, wir hatten beide so ein bisschen Sorgen bei Ten Hag, weil er gerade auch so in dieser medialen Wahrnehmung so ein bisschen schwierig war und wir nicht so ganz wussten. Gar nicht zwingend, weil er ein schlechter Trainer ist, sondern mehr so ein bisschen das Ganze drumherum. Und das ist ja eigentlich dann auch was gewesen, was ihm zum Verhängnis wurde.
Ja, wir haben, glaube ich, beide damals auch schon ganz gut erkannt, dass Ten Hag zwar ein Trainer ist, der durchaus erfolgreich Fußball spielen kann, das hat er gezeigt in der Vergangenheit, aber vielleicht nicht der Kommunikator ist, der die Leverkusener in der Situation, in der sie sich befunden haben, wirklich wieder neu erfinden kann. Das war nämlich diese unglaubliche Aufgabe, auf Xabi Alonso zu folgen, was für jeden Trainer schwierig gewesen wäre. Oder also da wäre keiner, wo man gesagt hätte, ja, der macht Alonso schnell wieder vergessen. Geht gar nicht. Legende in Leverkusen geworden durch den Meistertitel und den Pokalsieg. Aber Ten Hag ist eben nicht, in meinen Augen, nicht dieser Trainer, der dann so eine neue Euphorie sofort entfachen kann. Dafür versprüht er mir zu wenig Esprit, zu wenig so, komm, wir bauen gemeinsam hier zusammen was auf und ich nehme euch alle mit, nehme euch an die Hand, bin auch bei Pressekonferenzen Sympathieträger hier und da und erschaffe quasi was Neues, was ohnehin schon in Leverkusen schwierig war. Da gab es ja auch Phasen in der Saison, wo, also auch noch nach Ten Hag, dann, wo es wirklich so ein bisschen am Wackeln war. Deshalb das frühe Aus. Ich glaube, so früh, damit konnte wirklich niemand rechnen, aber ja, es war folgerichtig, denn da war dann plötzlich alles im Argen und unsere Predictions, dass Europa Pflicht ist, das haben sie erfüllt. Sie sind in diesen von dir richtigerweise angesprochenen Top 6, die wirklich nochmal in einer gefühlt etwas eigenen Liga gespielt haben. Sicher wäre gerne die Champions League für sie ja, der Anspruch gewesen oder das erhoffte Ziel gewesen. Wir haben es in unserer letzten Bundesliga-Folge auch schon analysiert. Wir sind beide der Meinung, Europa League vielleicht in diesem Stadium, in dem sich Leverkusen gerade befindet, vielleicht sogar die etwas in Anführungsstrichen bessere Lösung.
Ja, also ich glaube, da lagen wir insgesamt ziemlich richtig, gerade wenn man jetzt dann auch nochmal quasi rückblickend mit einbezieht, was da alles passiert ist, dann eben auch mit dem frühen Rauswurf wieder von Ten Hag, ist es am Ende doch, glaube ich, eine ziemlich erfolgreiche Saison, fast 60 Punkte, glaube ich, gerade wenn man so diesen Start sich angeschaut hat, haben das erste Spiel zu Hause verloren gegen Hoffenheim, dann dieses 3-3 in Bremen, wo sie die 3-1-Führung noch hergeschenkt haben, in Überzahl auch eine lange Zeit, glaube ich, dann der Rauswurf von Ten Hag, also da hätte sie, glaube ich, einige Leute auch ja, mit der Meinung gehabt, die sagen, Europa wird da verpasst, wenn das so weiterläuft.
Von absolut. Daher,
da dann so deutlich sich auch von Platz 7 abzusetzen, finde ich völlig in Ordnung. Aber ja, wir haben es natürlich komplett richtig vorhergesehen.
Wer hätte es anders gedacht?
Dann gehen wir zu einem ja, Nachbarn, kann man sagen, würde ich sagen, zu Borussia Mönchengladbach. Da möchte ich dich zitieren, Anton, aus dieser Folge. Keine Ahnung. Du hast damit angefangen in deinen Take und ja, hast dann gesagt, ja, vielleicht Mittelfeld mit Blick nach oben. Ich weiß es nicht so richtig. Ich war beim Niemandsland. Wir haben aber beide, ehrlich gesagt, ja, uns schwer getan. Wir haben natürlich so ein bisschen mit Kleindienst geplant, der ja dann viel eigentlich verletzt ausgefallen ist in dieser Saison. Hat dann eigentlich mit Tabakovic einen Ersatz gehabt, der, glaube ich, mehr getroffen hat, als man sich es irgendwie hoffen konnte. Aber trotzdem eine komische Saison für Gladbach. Am Ende haben wir sie dann ins Niemandsland gepackt. Ja, geht in Ordnung, glaube ich. Aber wir haben ja schon öfter gesagt, Gladbach zu bewerten in dieser Saison fällt irgendwie ganz schwer.
Ja, es ist auf jeden Fall eher enttäuschend, als dass es gut war. Auch da jetzt natürlich nochmal durch Siege gegen Dortmund und Hoffenheim zum Abschluss der Saison nochmal so ein bisschen das Punktekonto aufgefrischt.
Ja.
Aber overall eine eher schlechte Saison bei den Gladbachern, weil ich glaube, intern war das sicher eher der Blick nach oben, als dass man dann auch relativ früh Gerardo Seoane wieder entlassen muss und dann doch noch so ein bisschen bangen muss. Deswegen, das Niemandsland trifft es perfekt. Ich glaube, da haben wir sie richtig eingeordnet, aber auf jeden Fall eher so ein bisschen mit einem weinenden Auge und keinem lachenden.
Ja, sehe ich genauso. Niemandsland war dann eigentlich aber korrekt. Also so bis auf die erste Hälfte oder erste Drittel der Saison hat das Abstiegsgespenst dann nicht mehr so gespukt. Sie waren, glaube ich, habe es gesehen, glaube nach 8 Spieltagen oder so waren sie Tabellenletzter, die Gladbacher. Also das darf man auch nicht vergessen.
Ja, genau, stimmt. Also sowas vergisst man dann auch schnell. Ging gar nicht gut los. Da dachte ich dann auch schon, gut, dass ich diesen, also ich wusste, hatte es ja nicht mehr parat, aber jetzt, wo ich es wieder höre und diesen keine Ahnung Take gemacht habe, weil so ein bisschen das, daher kam das ja, weil eigentlich hätte man gesagt, ja, vielleicht Gladbach die Möglichkeiten, sich auch so im oberen Mittelfeld aufzuhalten. Aber wenn da einmal irgendwie so ein bisschen was ins Wanken gerät, dann kann es eben auch ganz schnell nach unten gehen. Und das hat man dann eben gesehen nach 8 Spieltagen. Du sagst es richtig, auf Platz 18 konnten sich dann so ein bisschen rehabilitieren, noch zum Ende der Rückrunde auf Platz 10 dann zurückgekämpft. Also das war dann wieder so weit in Ordnung, aber eine durchwachsene Saison, die, glaube ich, keinen so richtig glücklich stimmt bei den Gladbachern.
Dann gehen wir weiter zur nächsten Borussia, beziehungsweise zur anderen Borussia. Hatten wir beide, weißt du noch, in welcher Tier, Anton?
Ich würde sagen, wir haben sie als Titelanwärter geführt.
Ja, ist richtig. Du hast gesagt, ist für dich reif genug. Und was ich sehr schön fand, was finde ich hier sehr, sehr richtig war, hast du gesagt, Zitat, sie wirken einfach wie eine funktionierende Mannschaft. Und ich finde, das kann man sehr gut als Untertitel über Borussia Dortmund 25-26 packen, weil das einfach Hand und Fuß hatte und relativ unaufgeregt war. Es hatte jetzt nach oben hin nicht die wahnsinnigen Ausreißer, aber es war auf jeden Fall sehr souverän, finde ich meistens. Ich habe hier auch gerade nochmal die Statistiken offen. Sehe hier zum Beispiel auch vor mir Gregor Kobel mit 15 weißen Westen in
Das
dieser
ist
Saison
krass,
in
ja.
34 Spielen. Das spricht natürlich nicht nur für Kobel, der ein super Keeper war, sondern auch für die ganze Mannschaft davor, die das eben zusammen super verteidigt. Also, das ist einfach, glaube ich, auch ein großer Verdienst von Niko Kovac, der die einfach als Einheit gut zusammengebracht hat, da Ruhe reingebracht hat, so gut das geht in Dortmund. Und deshalb fand ich das sehr gut, wie du das gesagt hast. Ich habe auch gesagt damals, dass die Kontinuität im Kader helfen wird. Damals haben wir nämlich auch noch so ein bisschen über den Transfersommer geredet, wo wenig bis auf die Küche war wenig passiert in Dortmund. Wir erinnern uns an die 20 Millionen Küche. Aber wir haben dann eben auch gesagt, im Umkehrschluss bedeutet das ja, dass der Kader relativ ja, stark zusammenbleibt. Damals waren zum Beispiel so, ich glaube, ein Fabio Silva zum Beispiel noch nicht gekommen. Und das kann ja dann auch positiv sein. Und ich glaube, diese Kontinuität hat ihnen auch geholfen, dass da jetzt nicht super viel umgeworfen wurde.
Ja, und man darf ja mal nicht vergessen, dass sie bis zum 29. Spieltag, bis zu dieser 0-1-Niederlage gegen Leverkusen, wirklich nur gegen die Bayern davor verloren hatten und ja, eine wirklich sehr gute Saison gespielt haben. Die Bayern haben viele, viele Rekorde in dieser Saison gebrochen. Dass die dann am Ende so ein bisschen vorne wegmarschiert sind, ist dann eben, ja, auch schwierig wie sagt man, nicht zu kompensieren quasi für die Dortmunder. Also da kommt man dann eben nicht ganz mit, auch wenn man eine überdurchschnittlich gute Saison spielt. Und auch da haben wir das schon herausgearbeitet, jetzt in unserer Folge nach dem 34. Spieltag, dass es eben gerade was die Entwicklung bei den Dortmundern angeht, sehr, sehr positiv zu bewerten ist, weil eben die letzten beiden Saisons wirklich mit sehr, sehr vielen Schwierigkeiten durchwachsen waren. Platz 5, Platz 4, immer wieder gerade so die Champions League klar gemacht und jetzt eben durchgehend, durch diese ganze Saison führend die zweite Kraft in der Bundesliga waren. Und das ist ein tolles Achievement auch für Niko Kovac, der da richtig Ruhe reingebracht hat, der nicht immer ganz unumstritten war aufgrund seiner doch manchmal etwas defensiven Spielweise, aber wozu das am Ende führen kann, hat ja zum Beispiel auch unlängst Mikel Arteta beim FC Arsenal gezeigt. Also ich weiß nicht, ob die Dortmunder schon so weit sind, gerade auch aufgrund der Qualität der Bayern,
Ja.
aber die Entwicklung ist auf jeden Fall positiv.
Ja, ich meine, auch da wieder, ich meine, sie haben eine Tordifferenz von plus 36, das ist super. Die Bayern halt plus 86, auch da siehst du halt nochmal, das ist einfach, there's levels to the game. Aber 73 Punkte hast du auch, glaube ich, letzte Folge gesagt, das ist halt weit über einem Zweierschnitt in dieser Saison. Und also, wenn du als Trainer über einen Zwei-Punkte-Schnitt kommst, ist das schon sehr stark. Von daher absolut eine Top-Saison von Dortmund. 34 Gegentore in 34 Spielen ist super stark, besser als die Bayern. Und deshalb, ja, großes Kompliment an Dortmund. Ich glaube auch, du hast es gesagt, 73 Punkte, auch das hat schon mal gereicht in den letzten 10, 15 Jahren zu einer Meisterschaft. Ich habe es jetzt nicht im Kopf, aber zumindest in diesem Ballpark auf jeden Fall,
Ja.
dass die Bayern halt eben nur 6 Spiele nicht gewinnen und davon 5 auch unentschieden spielen. Das ist halt auch einfach eine Wahnsinnsstatistik. Da kommst du so nicht ran. Aber ja, im The Best of the Rest ist auf jeden Fall Borussia Dortmund gewesen.
Absolut.
Dann kommen wir zum FC St. Pauli. Haben wir beide als Abstiegskandidat gesehen. Ich muss mir da wieder so ein bisschen auf die Schulter klopfen. Ich habe es schon
Ja,
letzte Folge
darfst du.
getan. Ich habe gesagt, für mich Abstiegskandidat Nummer 1, sind dann natürlich mit klarem Abstand vor Heidenheim abgestiegen. Und dann muss ich auch dazu sagen, ich habe gesagt, dass ich. Wenn man sich eben die Vorsaison anschaut, wo sie eben diese starke Defensive lange Zeit hatten, aber eben auch eine sehr schlechte Offensive. Ich weiß noch, da war es lange die zweitbeste Defensive und die zweitschlechteste Offensive, dass ich eher sehe, dass die Offensive genauso bleibt und die Defensive bröckelt, als dass die schlechte Offensive sich verbessert. Ich weiß, wir sind ein bisschen zurückgerudert dann nach ein paar Spielen, aber insgesamt hat das dann doch gestimmt und eben dieses Abstiegsgespenst hat die ja, Hamburger leider heimgesucht. Und das kann man ja auch mal noch vorwegnehmen. Wir beide haben Heidenheim und St. Pauli als direkte Absteiger auch in unseren Predictions quasi nach der Tierlist getippt. Von daher lagen wir da auch richtig.
Ja, auch da wieder, ne? Also ich glaube, auch wenn das jetzt nicht die krassesten Hottakes waren, das ist schon auch ein Zeichen, ne? Also ich finde, wir haben das da ganz gut analysiert und ich denke, das ist ja nicht einfach nur so dahingesagt, hier die Heidenheimer haben irgendwie nicht so viel Geld und die St. Paulianer haben nicht so eine gute Offensive, sondern das sind ja noch weiterreichende Faktoren, die wir da irgendwie noch mit reingenommen haben. Und ich freue mich dann auch immer, ne? Weil, wie ich eben schon meinte, ich hatte jetzt nicht mehr alle Platzierungen oder Einordnungen hier im Kopf und du hast das ja gerade noch mal aufbereitet. Und es ist dann schon cool zu sehen, ne? Wenn man noch mal zurückblickt, so ein paar Monate, und dann doch merkt, so ein bisschen Fußballexpertise spielt da bei uns beiden dann doch noch mit.
Ganz kleines bisschen. Machen wir weiter mit Mainz 05. Wir haben beide gesagt, das wird eher eine schwierigere Saison als die Vorsaison, in der sie sich ja auch noch für die Conference League qualifiziert hatten. Du hast auch gesagt, eher Niemandsland, vielleicht Mittelfeld mit Blick nach oben. Ich habe sie im Mittelfeld mit Blick nach oben gesehen. Weil wir gesagt haben, eigentlich Spielsystem und so und der Kader, auch wenn man Burkhardt verloren hat, ist ordentlich. Ich habe auch gesagt, ich sehe zum Beispiel einen Hollerbach als ganz guten Burkhardt-Ersatz. Ja, das hat dann nicht so geklappt. Er
Das hat
hat auch
dann
viel
Philipp
verletzungsbedingt
Tietz
verpasst.
übernommen, später den Take. Also
Genau,
den
genau.
gab
Den
es dann
meinte ich
noch,
natürlich eigentlich, hatte ich
richtig.
mich versprochen. Auch Dreifachbelastung könnte gefährlich werden, haben wir gesagt. Ja, inwiefern das jetzt wirklich dann den wehgetan hat, den Mainzern, ist die Frage. Aber sie haben natürlich gerade in der ersten Saisonhälfte ganz große Probleme gehabt unter Bo Henriksen noch. Ja, das war natürlich auch ein Tiefschlag, dass wir da dann Bo Henriksen verloren haben als Bundesliga-Trainer. Aber insgesamt haben wir die Mainzer dann doch einen Ticken zu hoch eingeschätzt. Wenn man sich so die erste Hälfte anschaut, die zweite Hälfte war natürlich dann richtig gut unter Urs Fischer, von daher insgesamt dann vielleicht richtig, aber auch da finde ich es dann immer so ein bisschen schwierig. Korrigiere mich da gerne, wenn am Ende ein Ergebnis dasteht, das man eigentlich quasi vorausgesagt hat, aber es waren zwei völlig unterschiedliche Saisonhälften.
Ja, also da müssen wir uns jetzt nicht ganz so doll auf die Schulter klopfen, denke ich. Das war einfach eine durchwachsene Saison, die schon erwartet schwierige, eben aufgrund dieser Dreifachbelastung. Das ist eben noch mal was anderes für Teams, die das wirklich nicht so gewohnt sind. Sehr schade, persönlich meine Meinung, finde ich, dass es unter Bo Henriksen dann eben nicht mehr so funktioniert hat wie im Vorjahr. Das hat wirklich Spaß gemacht, aber genauso, ja, begeistert bin ich davon, wie Urs Fischer das wirklich komplett rumgedreht hat. Und da muss man einfach den größten Respekt vorhaben, weil Urs Fischer, darf man ja nicht vergessen, wird auch so schnell hoffentlich nicht vergessen, hat ja mit Union Berlin auch unglaubliche Erfolge gefeiert. Also die haben Champions League gespielt mit Urs Fischer. Also der hat auch schon bei einem anderen, vermeintlich kleineren Verein gezeigt, was er da für eine unglaubliche Arbeit leisten kann und hat diese Saison der Mainzer wirklich komplett gerettet, auf den Kopf gestellt, am Ende quasi unseren Tipp zwar damit bestätigt, aber du hast schon richtig gesagt, das war eine Saison mit zwei Seiten, mit zwei verschiedenen Hälften bei den Mainzern, deswegen auch schwierig zu bewerten. Man kann natürlich jetzt aus ihrer Sicht nur hoffen, dass sie diesen Schwung unter Urs Fischer auch in die nächste Saison reintragen können. Ich glaube, ganz vorsichtige Hoffnungen dürfen sie sich, klar, ist noch viel zu früh, man muss gucken, was auf dem Transfermarkt passiert, Amiri und Co., aber theoretisch dann auch wieder machen, so ein bisschen gesettelter in die Bundesliga reinzustarten und eben vielleicht nicht mehr so einen Horrorstart hinzulegen und direkt wieder den nächsten Trainer ranholen zu müssen.
Ja, auch dahingehend vielleicht ganz gut, dass sie ohne Dreifachbelastung reingehen wieder nächstes Jahr.
Ja.
Aber ja, ich glaube auch, dass wir da jetzt nicht den Full Credit nehmen können. Das sieht ein bisschen anders aus beim HSV. Den haben wir beide in die unterste Region geschickt, in die Abstiegsgespenstregion. Da kann man sich vielleicht jetzt drüber streiten. Sie haben schon eine Zeit lang gerade in der Hinrunde da drin gesteckt, haben sich in der Rückrunde dann relativ stabil da auch befreit. Ich finde, der HSV hat im Vergleich zu vielen anderen, zu den Kölnern, zu den Bremern, auch zu Gladbach, zu Union auch lange Zeit immer so ein bisschen den Eindruck gemacht, dass sie sich mit dann so Ausrufezeichen Siegen da ganz gut immer jederzeit wieder raus ein bisschen befreien konnten oder zumindest sich so ein bisschen Luft verschaffen konnten. Ich fand, ehrlich gesagt, also spätestens seit dem Rückrundenstart die Hamburger nicht wirklich abstiegsgefährdet vom Gefühl. Weiß nicht, wie du es gesehen hast.
Ja, absolut. Also die Verpflichtungen, die dann noch getätigt wurden, mit zum Beispiel einem Vieira und Co., das war schon einfach gute Arbeit und ab dann hatte man relativ schnell das Gefühl, dass das spielerisch gerade zu Hause im Volksparkstadion dann einfach so gut ist oder gut genug ist, um auf jeden Fall die Klasse zu halten. Also ich hatte auch zu keinem Zeitpunkt der Saison eigentlich so wirklich das Gefühl, dass man sich jetzt ernsthaft Sorgen um den Ligaverbleib der Hamburger machen müsste. Und das ist natürlich als Aufsteiger immer schon toller Erfolg und dementsprechend eine, ich würde sagen, quasi rundum positive Saison für den HSV, was halt so ein bisschen wirklich Bauchschmerzen bereiten könnte, ist halt, dass natürlich die großen Leistungsträger wie so ein Vuskovic, wie so ein Vieira, Lokonga im Zweifel den Verein jetzt auch erstmal wieder verlassen werden und das reißt dann natürlich schon Lücken, aber du siehst eben auch, dass solche Spieler überhaupt erst in erster Linie zum HSV kommen, was für eine Strahlkraft dieser Verein hat. Also jetzt mit dem Verbleib, mit dem Aufzeigen, dass diese Qualität für die Bundesliga in Hamburg da vorhanden ist, bin ich mir sicher, dass sie auch im kommenden Jahr wieder einen bundesligareifen Kader da zusammenstellen können.
Ja, man muss auch dazu sagen, wir haben die Folge aufgenommen, da lief das Transferfenster noch zweieinhalb Wochen. Also zum Beispiel so ein Vieira war damals noch nicht beim HSV. Ja. Deshalb vielleicht auch eher dann da die Einordnung ganz unten. Ja, ich bin auch sehr gespannt, wie es nächste Saison dann aussieht. Das wird jetzt, glaube ich, ein krasser Verlust eben von Vuskovic und von Vieira. Höchstwahrscheinlich auch. Bin gespannt, ob sie wirklich versuchen, sich da finanziell so zu strecken, den fest zu verpflichten.
Wäre krass.
Vielleicht kann man da nochmal nachverhandeln. Ich glaube nicht, dass er jetzt direkt bei Arsenal eingeplant ist. Auch wenn er eine gute Saison gespielt hat, aber das wird abzuwarten sein. Aber ja, ich bin bei allem dabei, was du sagst. Das ist einfach eine Hausnummer dieser Verein und deshalb kann ich mir auch gut vorstellen, dass sie das auch wieder schaffen, nächste Saison da sich irgendwie weiter zu etablieren. Gehen wir über zu RB Leipzig. Die haben wir beide auch aufgrund ihres Umbruchs, auch aufgrund dieser sehr schwachen Vorsaison, haben wir nicht als Titelanwärter gesehen, haben schon gesagt, Europa ist Pflicht, aber wir haben zum Beispiel auch gesagt, die sehen wir klar hinter Leverkusen, was natürlich dann am Ende auch falsch war. Es waren dann am Ende, lass mich schauen, 6 Punkte Unterschied. Die meiste Zeit, glaube ich, eher ein bisschen mehr bei den Leipzigern. Aber ja, wie fällt dein Fazit dann aus?
Die Leipziger haben mich komplett überrascht, bin ich ganz ehrlich. Also da gab es einfach diese Phase dann auch in der Saison, im Saisonendspurt, wo sie dann auch die 5 Siege am Stück eingefahren haben, wo sie dann die Champions League eingetütet haben. Wir haben ja auch damals mal schon gesagt, es ging ja los mit diesem 0:6 gegen die Bayern und da war auch schon gesagt, ja, da sieht man es eben, ne? Viele Leistungsträger verloren, neuer Trainer und. Und dann hat es erstmal wieder bis zum 10. Bundesligaspieltag gedauert, bis dann die nächste Niederlage kam. Viel auch mit ganz wenig bis gar keinen Gegentoren. Also da haben wir schon gesagt, Wahnsinn, wie sie nach diesen 6 Dingern gegen die Bayern dann irgendwie in den nächsten 9 Spielen weniger als 6 fast kassiert haben. Also es gab dann hier und da auch wieder Phasen, wo sie so ein bisschen kämpfen mussten ums ganz große internationale Geschäft, sprich die Champions League. Aber das haben sie dann eben auch klar gemacht, angefangen mit diesem 5:0 Erfolg gegen den direkten Konkurrenten damals gegen Hoffenheim. Und dementsprechend kann man da nur den Hut ziehen. Also, das war eine sehr, sehr gute Saison der Leipziger. Ich glaube, so wird man das auch intern bewerten, denn nach dem Verpassen der europäischen Plätze in der vergangenen Saison wäre, glaube ich, alles, was jetzt erstmal wieder zurück nach Europa führt, gut. Das ist jetzt gleich Platz 3. Und damit die Champions League ist viel besser, glaube ich, hat man sich das in Leipzig nicht ausmalen können.
Nee, ich glaube, da hat Ole Werner das Maximum rausgeholt. Eben, wir haben ja auch gesagt, dieser Umbruch vor der Saison, viele gestandene Spieler verloren, viele junge Spieler, zu denen man einfach wenig sagen konnte, geholt. Auch da habe ich mich völlig verrannt. Kommen wir später noch in meinen Hot Takes zu. Aber ja, klasse Saison für Leipzig und für Ole Werner. Ähnlich mit Abstrichen bei unserem nächsten Team, der SC Freiburg, die sich auch in der Vorsaison direkt für die Europa League qualifiziert hatten, in der sie jetzt ja im Finale stehen. Wir beide haben sie, um das nochmal ganz kurz zu sagen, diese Folge wird vor dem Europa League Finale aufgenommen, wird
Ja.
aber danach erscheinen. Deshalb
Glückwunsch
wundert euch
Leipzig,
nicht, falls wir.
Glückwunsch
Ja,
Freiburg zum Sieg,
Glückwunsch
oder?
Freiburg für dieses
Schade.
wilde 7:3 gegen Aston Villa. Wahnsinn. Nein, also wir können hier noch nichts dazu sagen, der SC Freiburg, aber mit einer soliden Saison. Wir haben auch beide gesagt, die sind schon Top 7 für uns. Am Ende haben sie sich dann den 7. Platz noch geklärt. Bei aller Dreifachbelastung haben die Freiburger nämlich einfach trotzdem auch einfach einen guten Kader. Also nur weil es immer noch so ein bisschen in den Gedanken, finde ich, das kleine Freiburg ist, muss man dann trotzdem auch gucken. Ja, stimmt, die haben halt auch wirklich viel Qualität im Kader. Wenn man jetzt Frankfurt da vielleicht so ein bisschen rausnimmt, die noch mehr hatten, dann kommt danach eigentlich, ja, vielleicht mit Abstrichen nach Wolfsburg, niemand mehr, der da mithalten kann. Waren auch, glaube ich, was Kaderwert anging, vor den Wölfen, bin mir aber nicht ganz sicher. Auf jeden Fall, wir haben beide gesagt, sollten schon Top 7 sein. Haben sie aber dann am Ende eher ins Mittelfeld mit Blick nach oben gepackt, weil wir gesagt haben, Europa ist nicht Pflicht bei den Freiburgern, aber sie haben sich wieder zumindest die Qualifikation gesichert.
Ja, immer wieder beeindruckend zu sehen, aber du hast es schon gesagt, da ist einfach so viel Qualität auch dabei. Auch Spieler, die einfach sehr gut funktioniert haben und die Julian Schuster auf ein neues Niveau gehoben hat. Ne? Ich denke wirklich da an so einen Johan Mansambi, der eventuell, wenn diese Folge erscheint, schon mit den ganz großen Clubs aus Europa in Verbindung gebracht wird. Auch ein Beste, der richtig gut reingefunden hat. Ein Derry Scherhand, der von der Hertha kam und eine richtig gute Saison gespielt hat. Matthias Ginter, man könnte eigentlich alle durchgehen. Die haben alle funktioniert, die haben eine tolle Saison gespielt. Dann haben sie da noch mit Grifo den alten Hasen, der ja sowieso eine unglaubliche Qualität schon seit Jahren an den Tag legt, mit dabei und. Ich, wie gesagt, könnte noch viel mehr aufzählen. Da funktioniert einfach alles. Es ist unfassbar zu sehen. Großes Lob an Julian Schuster, was er da auch rausholt. Großes Lob aber auch an so die Kaderzusammenstellung. Sehr gute Arbeit, tolle Saison der Freiburger, unabhängig von irgendwelchen Pokalfinalen oder sonstigem.
Ja, absolut. Dann gehen wir weiter zu meinen Bremern. Anton, ich fand deine Aussage da sehr schön, deswegen will ich ja versuchen, versetz dich doch nochmal in dich, in dein August-Ich rein und sag mir, was du damals zu den Bremern gesagt hast oder von ihnen gehalten hast.
Ich glaube, ich habe sowas gesagt wie, Ach komm, dieses Jahr klappt's endlich mal mit Platz 7.
Tatsächlich nicht. Du hast gesagt, du bist Fan von der Verpflichtung von Horst Steffen als Trainer. Und dann hast du wörtlich gesagt, alles andere macht dir Sorgen.
Oh nein.
Und damit lagst du ziemlich richtig, außer dass Horst Steffen natürlich auch nicht so super aufgegangen ist, diese Verpflichtung.
Das hätte mir auch Sorgen machen müssen. Mist.
Ja, absolut. Hat es mir gemacht. Ich habe auch gesagt, ich habe eher ein mulmiges Gefühl. Transferfenster auch bis dato nicht so gut. Da kam dann später noch der Boniface-Hype, der natürlich nicht wirklich berechtigt war oder zumindest dann nicht aufgegangen ist in große Leistungen. Aber wir haben sie dann beide ins Niemandsland platziert. Du hast gesagt, eher etwas weiter oben da im Niemandsland. Haben sie aber dann am Ende da ins Niemandsland gepackt. Und man muss natürlich sagen, das Abstiegsgespenst hat schon gespukt, auch wenn sie nie so krass unten drin waren, zumindest nicht in der entscheidenden Saisonphase. Es war eine wirklich ganz schwache Saison von den Bremern. Ich habe auch gestern in dieser Grafik gesehen, die ich angesprochen hatte, dass wir welche Teams sich wie verstärkt oder verbessert oder verschlechtert hatten in ihrer Punktzahl. Die Bremer, die Mannschaft, die die meisten Punkte eingebüßt hat im Vergleich zur Vorsaison. Ich glaube 19 Punkte oder sowas schlechter. Kann man dann natürlich auch mit diesem Aderlass im Sommer, mit gestandenen Spielern, die weg sind, mit einem Weiser, der die ganze Saison verpasst hat, und eben mit einem neuen Trainer irgendwo begründen. Aber da haben wir zumindest schon so ein bisschen the writing on the wall gesehen, aber wir waren trotzdem noch ein bisschen zu wenig drastisch.
Ja, ich finde es auch leider negativ bezeichnend, dass jetzt auch im Saisonendspurt dann die letzten drei Spiele nochmal verloren gingen. Das ist ein ähnliches Phänomen dann wie mit den Kölnern, ne? Also wenn Wolfsburg, Heidenheim und St. Pauli nicht wirklich auch so unfähig gewesen wären, Heidenheim jetzt mal ausgeklammert, die waren einfach so weit weg, haben sich noch fast zurückgekämpft, aber Wolfsburg und St. Pauli so unfähig gewesen wären, im Saisonendspurt irgendwie mal zu punkten. Also gerade St. Pauli ist ja wirklich der verdienteste Absteiger überhaupt, wenn man mal sich die letzten Spiele anschaut. Da ist der letzte Sieg auch Monate einfach her, Ende Februar. Und ja, da muss man einfach ganz klar sagen, bei den Bremern ist ganz, ganz viel schiefgelaufen. Ich bin mir auch sehr sicher, dass da im Sommer jetzt nicht nur auf dem Transfermarkt einiges getan wird, sondern eben auch in der Riege, Ebene, die sich um den Transfermarkt kümmert. Also Clemens Fritz sitzt da ja auf ganz wackeligen Stuhlbeinen. Und ich glaube, ja, da muss einfach auch nochmal ein neuer Impuls her. Ich mag Daniel Thun, ich traue ihm auch zu, dass er das Ding wieder stabilisiert, aber es ist eine große Aufgabe und es wird sehr, sehr schwierig werden.
Ja, ich denke, da wird auch sehr viel davon abhängen, wie man sich jetzt im Sommer verstärkt. Das werden wir dann sehen und werden es natürlich auch kommentieren und sogar benoten. Aber das ist dann noch was für die für die Zukunft. Jetzt schauen wir erstmal auf die TSG Hoffenheim, wie die in dieser vergangenen Saison performt hat. Ich muss am Anfang sagen, ich habe relativ früh in dieser Tierlist-Folge damals Christoph Ilzer gesagt, dafür jetzt eine digitale Nackenklatsche für mich. War aber, glaube ich, auch das letzte Mal, dass mir das passiert ist. Ich weiß mittlerweile, dass er Christian heißt, aber das ist wirklich unglaublich, wie ich das nicht rausbekommen habe. Irgendwie habe ich das verfolgt. Aber sonst fand ich, glaube ich, so ein bisschen das Zitat der Folge von dir, Zitat Anton, ich bin's leid, als die Hoffenheimer thematisiert wurden. Du hast gesagt, du würdest sie am liebsten einfach gar nicht thematisieren. Die letzten Jahre waren so enttäuschend, ähnlich wie bei den Wolfsburgern, haben wir immer gesagt, eigentlich müssen die doch, aber dann haben sie es nicht irgendwie gepackt. Ja, wir haben dann gesagt, sehen wir beide im Niemandsland. Ich glaube, wir haben gesagt, wenn sie mehr schaffen, dann toll. Aber wir haben ihnen nicht wirklich viel mehr zugetraut und da wurden wir eines Besseren belehrt.
Ja, aber ich finde auch da, also wir haben es jetzt auch ja wirklich schon nicht nur dieses eine Mal versucht, die Hoffenheimer irgendwie einzuranken und es ging einfach nicht. Und es ist immer wieder, also ich meine, die sind letztes Jahr 15. geworden. Das Jahr davor sind sie, 7. geworden. Das ist immer so ein Hin und Her, weil die Qualität, die finanziellen Mittel sind da. Und dass es jetzt aber diesen so kompletten Turnaround mit Christian Ilzer gab, der irgendwie nicht abzusehen war, fand ich aber sehr positiv, dass sie auch einfach an ihm festgehalten haben. Also die haben ja gerade so die Klasse gehalten und haben gesagt, ey, pass auf, jetzt kriegst du aber nochmal den ganzen Sommer, um das Ganze mal in die richtigen Bahnen zu lenken. Weil er hat ja davor auch schon gute Arbeit geleistet. In der Schweiz, meine ich was, ne? Und dementsprechend Da muss man schon sagen, gut gearbeitet bei der TSG. Es gab ja trotzdem auch noch viele Themen, so Führungsebene, Streit hier, Streit da, drumherum. Dass es dann Platz 5 wird, fast die Champions League gerade so verpasst, ist einfach ein Riesenerfolg für diese Mannschaft. Ich bin immer noch auch sehr positiv davon angetan, wie Pletti damals in unserer Transferfolge die Arbeit der Hoffenheimer nochmal bewusst rausgestellt hatte, weil ich gebe zu, ich hatte mich jetzt nicht so intensiv mit den Transferaktivitäten der Hoffenheimer beschäftigt, aber Pletti hat da nochmal gut aufgezeigt, die haben ganz schön aussortiert quasi, also so ein bisschen ne, das Personal, was man da nicht brauchte, so ein bisschen losgeworden und sehr punktuiert und gut da nochmal zugelegt qualitativ und das hat man dann auch gesehen und das war einfach overall eine sehr gute Saison der Hoffenheimer. Ich kann aber jetzt schon gefühlt sagen, ich habe jetzt schon wieder Angst vor unserer Tierlist fürs nächste Jahr, weil wenn wir jetzt sagen, ja, Europa ist Pflicht, dann sehen wir sie nächstes Jahr wieder im Abstiegskampf. Also bei denen weiß man in den letzten Jahren nie so richtig, was man bekommt.
Ja, deutlich konstanter kommt da der VfB Stuttgart daher, Tabellennachbar von den Hoffenheimern. Damals zum Zeitpunkt der Aufnahme auch noch mit Nick Woltemade im Kader. Da haben wir noch so ein bisschen gespäßelt, ob er denn noch dabei ist, ob wir ihn mit einbeziehen sollen oder nicht. Wir haben dann ohne ihn geplant, weil der Wechsel schon relativ vorhersehbar war. Haben beide gesagt, der Kader sollte auf jeden Fall gut genug sein. Für Europa ist Pflicht. Wir haben sie nicht in die Titelanwärter mit reingenommen, was glaube ich dann auch richtig war. Aber da gab es ehrlich gesagt nicht viel zu diskutieren, fand ich. Und auch eine relativ starke, aber irgendwie vorhersehbar starke Saison der Stuttgarter, oder?
Ja, sie hatten den DFB-Pokal gewonnen. Sie haben einfach so geile Kicker in ihren Reihen. Und ob dann mit Woltemade oder nicht, war damals schon eigentlich genau abzusehen, dass es eigentlich nur eine Zielsetzung geben kann bei den Stuttgartern und das ist Europa. Wenn es Europa League geworden wäre, wäre es auch noch eine tolle Saison. So ist es wirklich eine überragend gute Saison. Stuttgart zurück in der Champions League. Toller Erfolg, tolle Arbeit, coole Mannschaft, macht riesigen Spaß. Zweitbeste Offensive der Liga nach den Bayern und verdient in die Königsklasse eingezogen.
Man muss ja auch da dazu sagen, dass die Stuttgarter in der Vorsaison nur Platz 9 waren in der Liga und sich dann über den Pokal eben diese Europa-League-Teilnahme gesichert haben. Also auch dahingehend eine deutlich bessere Saison, nochmal 12 Punkte obendrauf gepackt. Ja. Die Hoffenheimer, um das eben noch nachzureichen, die Mannschaft, die sich am meisten gesteigert hat, was die Punkte angeht im Vergleich zur Vorsaison. Schätz mal, wie viele das waren bei den Hoffenheimern?
Also ich habe jetzt hier gerade noch offen, dass sie ja 61 haben. Letztes Jahr 15. Wenn ich das mit den jetzigen 15. vergleiche, dann müssten es ja fast 30 Punkte oder so sein, oder?
Ja, es waren 29. Also sie hatten 32 Punkte okay, letztes krass. Jahr mit dem 15. Platz.
Aber interessant, wieder 32, wie die Bremer und Köln jetzt zum Beispiel. Okay. Das ja, doch die magische
die beiden Marke. Absteiger 25 und der Relegationsplatz 29. Also sehr ähnlich zu dieser Saison.
Ja, ich finde auch gerade noch mal, was du aber gesagt hast, bei den Stuttgartern sehr interessant. Deswegen wollte ich da gerade mal nachschauen. Du hast gesagt, 12 Punkte mehr.
Ja. Und das damals war die Europa- und Conference League, waren die Ränge sehr viel weiter oben.
Genau, das ist Punkte nämlich sehr interessant, ne? Weil wenn man jetzt mal vom 9. 12 Punkte draufrechnet, dann sind die 7. So. Also das ist wirklich sehr interessant, dass der letztjährige 9. da wirklich nochmal deutlich, deutlich besser performt hat, als es dieses Jahr der Fall war. Also da war es richtig eng. Stuttgart ja, ich habe gerade nochmal nachgeschaut, ja auch nur um 2 Punkte dann diesen Conference-League-Platz der Mainzer, den sie da dann inne hatten, verpasst. Ähnlich wie die Bremer, ja leider auch. Back-to-back wieder diese Geschichten rund um Platz 7 beziehungsweise Platz 6 dann. Da deswegen mein Take oder meine Vermutung, was ich gesagt hatte von vorhin. Aber ja, tolle Saison der Stuttgarter und natürlich auch da nochmal Riesenleistungssteigerung der Hoffenheimer. Fast 30 Punkte. Das ist schon krass.
Ja, absolut. Schauen wir auf den FC Augsburg. Damals ja mit dem frisch neuen Trainer Sandro Wagner. Zudem haben wir beide gesagt, dass wir uns eigentlich darauf freuen, dass wir da auf jeden Fall Potenzial sehen. Wir haben beide gesagt, Mittelfeld mit Blick nach oben. Stimmt doch, oder? Neunter Platz.
Haben wir doch perfekt gesagt.
Gleiche also. Punktzahl wie die Vorsaison. Alles richtig gemacht.
War abzusehen. Gar keine Frage. Also da war ja auch, glaube ich, kein Drama oder sonst was oder irgendwie mal so ein Hin und Her. Also wieder mal ein Schulterklopfer verdient, oder?
Wir meinten natürlich mit dieser Entwicklung, mit diesen ganzen Charaktereigenschaften, die wir den Augsburgern da zugeschrieben haben, dass das unter dem Nachfolger von Sandro Wagner passiert und nicht unter Sandro Wagner selbst.
Manuel Baum ja, Masterclass, ja, wirklich.
Klar. Ja, yeah. Auch bei Augsburg eine kuriose Saison. Genau. Auch da sehr underperformed unter Wagner, hätten wir, glaube ich, auch nicht so gedacht. Und dann sehr stark performt unter Manuel Baum.
Einzige Niederlage der Bayern gegen Augsburg. Ja,
Hannover Massengo. Ich sag's nur immer
Mann,
wieder.
Mann.
Dann das vorletzte Team, das uns noch fehlt, Eintracht Frankfurt. Ein Team, das sehr interessant war in dieser Saison. Wenn nicht eins der spannendsten. Oh, ich merke gerade, ich habe den VfW Wolfsburg vergessen.
Ach, den vergisst man schon mal.
Da sind wir drüber gerutscht, ja. VfW Wolfsburg war eigentlich relativ klar, was das für eine Saison wird, würde ich sagen. Anton, du hast gesagt, Wolfsburg ist Wolfsburg. Wir sind im Mittelfeld mit Blick nach oben reingegangen. Ich habe gesagt, ja, für weniger ist der Kader auch einfach zu hochkarätig, zu teuer.
Richtig, waren wir doch genau richtig, oder? Also kann ja nicht anders gelaufen sein.
Ja, also über die Wölfe müssen wir nicht viel reden. Das war eine Horrorsaison und sie ist noch nicht beendet. Es kann immer noch schief gehen in der Relegation, aber es ist auf jeden Fall historisch, was sie da für einen Kader aufgestellt haben und wie sie da performt haben. Zum dritten Mal in ihrer Vereinsgeschichte in die Relegation in der Bundesliga und das jedes Mal mit einem Kader, der eigentlich viel zu gut oder zumindest viel zu teuer, viel zu gut ist ja immer so eine Frage, aber zumindest viel zu teuer war für diese Performance. Jetzt aber zu Eintracht Frankfurt. Da hast du gesagt, Europa ist Pflicht, für dich kein Titelanwärter, weil du gesagt hast, Spieler sind noch nicht reif genug. Bei mir habe ich gesagt, Bayern-Verfolger Nummer 1. Ich habe gesagt, auch als Hot-Take, dass sie Frankfurter Vizemeister werden. Ich habe gesagt, man kann sich mittlerweile auch wegen der Vorsaison auf so junge Spieler wie Brown oder wie Bahoya regelmäßig verlassen. Auch das hat überhaupt nicht gestimmt. Ich habe dich dann sogar so ein bisschen reingeredet, habe dich überzeugt und wir haben sie in die Titelanwärter-Kategorie reingepackt. Sorry dafür.
Alles gut, ich erinnere mich. Das war eine schöne Diskussion, weil ich habe ja auch gesehen, wo es, also ich habe ja auch erkennen können, wo du herkommst und du hast ja recht in vielen Sachen eigentlich auch gehabt, dass sie schon auch über Phasen gezeigt haben, dass sie die nötige Reife besitzen, um eben auch über einen längeren Zeitraum reife Leistungen zu zeigen und gute Leistungen zu zeigen. Dass die Saison aber so aus den Fugen gerät, das hätte ich ja natürlich auch überhaupt nicht gedacht. Bei Europa ist Pflicht, waren wir uns ja schon mal auf jeden Fall sicher. Du dann sogar noch mit dem Schritt weiter als möglicher Bayern-Verfolger Nummer 1. Gut, dass es das jetzt nicht am Ende geworden ist, sei mal dahingestellt. Aber was das für eine turbulente und ich will schon sagen katastrophale Saison war bei den Frankfurtern, hätte natürlich so auch niemand erahnen können. Diese Phase, wo sie wirklich über Wochen immer wieder 4 Gegentore geschluckt haben, das ist ja für jede Bundesligamannschaft wäre das eine Katastrophe. Und für eine, die wirklich das Ziel hat, weiter oben mitzuspielen, sowieso. Sie waren in der Champions League in diesem Jahr auch mit dabei. Sie haben auch in der Champions League teilweise große Siege feiern können. Sie sind reingestartet mit einem 5:1 gegen Galatasaray. Und da spielt, wie wir alle wissen, zum Beispiel Leroy Sané. Also das ist jetzt keine Laufkundschaft. Und es war wirklich ein über weite Strecken großes Hin und Her, noch unter Topmöller. Immer wieder viele Gegentore, dann plötzlich doch wieder eine Gala, dann wieder viele Gegentore. Die ersten drei Champions League-Spiele in dieser Saison. 5-1, 1-5, 1-5. Also das fasst, glaube ich, ganz gut zusammen, was da so bei den Frankfurtern in dieser Phase los war. Und dann hat man irgendwann die Reißleine gezogen und hat gesagt, okay, irgendwie kriegt Topmöller die Defensive nicht richtig hin. Und dann wurde es ja nicht besser, sondern nur noch viel verrückter. Albert Riera, eine der Persönlichkeiten der letzten Jahre in der Bundesliga, aber leider nicht aufgrund von positiven Ereignissen, sondern Kuriositätenkabinett, Pressekonferenzen, die in Erinnerung bleiben, die ganz, ganz merkwürdige Aussagen inne hatten. Und die eine weitere Unruhe bei Frankfurt reingebracht haben, die einfach nicht mehr aufzufangen war. Es war ein drunter und drüber, so möchte ich es mal zusammenfassen. Also neben dem Platz, Schauplätze mit Spielern wie Burkhardt und der sich dann öffentlich bei Riera beschwert, der kontert, der greift, dann plötzlich Journalisten an, beschwert sich bei Matthäus, er sollte. Also da kann man ja jetzt Stunden drüber reden. Ihr wisst, was ich meine. Unglaublich, was da diese Saison los war bei den Frankfurtern. Da muss dringend, dringend wieder Ruhe einkehren, denn da hast du wieder vollkommen recht. Die Spieler, die sie haben, die sind qualitativ so gut, dass sie da ganz oben mitspielen können.
Ich habe mir auch hier nochmal die Vorsaison, die Tabelle der Vorsaison angeschaut. Wahnsinn, also die Zahlen zu Eintracht Frankfurt, denn auch das ist für mich so ein bisschen der größte Punkt, dass die plötzlich nicht mehr verteidigen können mit eigentlich der gleichen Mannschaft. Also hat sich groß verändert, außer Kevin Trapp und Hugo Ekitike, der weggegangen ist, aber der hat jetzt nicht groß was zum Verteidigen beigetragen. Das hätte man nicht wirklich vorhersehen können. Also wer das getan hat, den beglückwünsche ich. Wir haben das nicht getan und ich glaube, das konnte man uns auch nicht vorwerfen. Sie haben in der Vorsaison 46 Gegentore kassiert. Das sind sage und schreibe 19 weniger als in dieser Saison, haben auch 7 Tore mehr geschossen. Also damals in der Vorsaison. Das bedeutet eine um 26 Tore schlechtere Tordifferenz in dieser Saison. Ich habe mir auch nochmal Kawasantosch angeschaut. 12 Startelf-Einsätze als Bundesliga-Torwart, 32 Gegentore.
Boah,
Das
das
sind
ist hart.
Horrorzahlen. Also, das ist wirklich absurd schlecht. Du hast da genau zwei Teams, die schlechter sind, was die Gegentore angeht. Die Wölfe mit 4 Gegentoren mehr und die Heidenheimer mit 7 Gegentoren mehr. Der Rest ist besser als die Eintracht. Ja, absurd. 16 Punkte schlechter als in der Vorsaison. Da ja, fällt einem nicht so wirklich ein, wie das irgendwie positiver hätte ausgehen können. Einfach komisch, dass sie das nicht in den Griff bekommen haben, haben auch dann ja auch in der zweiten Saisonhälfte nur 3x zu 0 gespielt. Also auch da war jetzt die Defensive nicht unbedingt absolut sattelfest. Komische Saison für Frankfurt und sehr overrated von uns beiden, vor allem von mir. Aber ganz ehrlich, ja,
Ja, fand
diesen
ich.
Fall-off konnte man jetzt nicht
Genau, also
wirklich
war jetzt nicht super
vorhersehen.
weit hergeholt. Ein bisschen hot-takig, aber das ist ja auch schön. Also so mag man das ja auch. Dafür sind diese Folgen ja auch da. Aber genau, dass das jetzt so den Bach runtergeht, das konnte man auch einfach nicht erahnen. Da gab es keine Anzeichen für.
Was man ahnen konnte, war die Saison des FC Bayern. Vielleicht nicht ganz in dem Ausmaß, aber wir haben uns beide geeinigt, das ist natürlich der Meisterschaftsfavorit. Wir haben auch beide in dieser Folge nochmal Luis Diaz als neuen Transfer gelobt. Auch da haben ja andere Podcasts oder andere Medien teilweise was anderes behauptet. Wir haben nicht diskutiert über irgendwas bei den Bayern. Wir haben eigentlich die Zeit, oder du hast die Zeit genutzt, um emotional nochmal ein bisschen zu reflektieren, weil Leroy Sané den Verein verlassen hat.
Ja.
Gab eine kurze Schweigeminute und dann hatten wir die Bayern eigentlich auch schon geklärt.
Ja, dass aber in diese Bahnen gelenkt wurde oder dass die Saison dann so verlaufen ist, wie sie verlaufen ist, also das hätte man sich ja nicht erträumen können. Wenn man jetzt mal rein auf die Bundesliga schaut, ich habe es eben schon mal kurz anklingen lassen, nur eine Niederlage gegen die Augsburger und ansonsten Rekord nach Rekord aufgestellt. Vincent Kompany ist nochmal in neue Sphären aufgestiegen, nicht nur aufgrund des sportlichen Erfolgs, sondern auch aufgrund seiner unglaublichen Fähigkeit in der Kommunikation, auch bei wichtigen Themen fernab vom Fußballgeschäft. Ein unglaublicher Menschenfänger, der diese Mannschaft, diesen Verein, ja, auf ein neues Level gehoben hat und auch so ein bisschen geeint hat. Es ist so unglaublich lange her gefühlt, dass bei Bayern mal keine anderen Themen so wirklich Thema sind, außer der sportliche Erfolg. Und so sollte es ja eigentlich auch sein, aber wir kennen ja alle die Bayern, den FC Hollywood. Und das ist ja nun mal auch die Klickmaschine für jedes Medienhaus und die größte Aufmerksamkeit in Social Media und, und. Und das haben sie irgendwie geschafft, in dieser Saison komplett zu steuern. Und da gebührt, wie gesagt, auch Vincent Kompany das größte Lob. Ich möchte noch mal nur einen Namen auch noch hervorheben. den ich hier sehr, sehr stark loben möchte, und das ist Jonathan Tah. Für mich eine unglaubliche Verstärkung in dieser Saison. Einfach unglaublich gut, wie er sich direkt eingefügt hat. Auch Upamecano noch mal mehr Sicherheit gibt als sein Partner da in der Innenverteidigung. Sofort eine Führungsspielerrolle auch eingenommen hat. Also da noch mal ein Sonderlob, und dass dann so Leute wie Lennart Kahl so krass funktionieren. Unglaublich. Olise, Luis Diaz, müssen wir nicht drüber reden. Serge Gnabry auch wieder richtig stark zurückgekommen. Sehr schade, dass er sich jetzt eben dann im Saisonendspurt und auch Richtung WM verletzt hat. Das kann einem nur leid tun, und Harry Kane ist eh
Gnabry,
nicht
ganz
von dieser
kurz,
Welt.
schönes Stichwort, weil wir damals auch gesagt haben, da war gerade diese Horrorverletzung von Musiala passiert und wir haben dann auch so ein bisschen gesagt, auf der 10 sind sie jetzt natürlich ein bisschen dünn besetzt und dass da Serge Gnabry auch zumindest auf dem Papier in diese Rolle so reinwächst, hätten wir, glaube ich, auch nicht kommen sehen. Natürlich dann eher so ein bisschen so ein hängender Stürmer hinter Kane, aber trotzdem hat er super ausgefüllt die Rolle und du hast dann auch so ein bisschen spaßhaft gesagt, keine Sorge, wir haben ja Paul Wanner und Lennart Kahl. Und damals war ja noch nicht klar, dass Wanner den Verein verlässt, aber natürlich auch noch nicht klar, dass Lennart Kahl so eine Rolle spielen würde. Hat sie dann nicht auf der 10 gespielt, aber trotzdem da vielleicht schon mal im richtigen Edit kann man das als Hot Take oder
Ja,
als Vorhersage verkaufen.
wo sind die ganzen TikToks mit neuen Underground-Hip-Hop-Songs von unseren ganzen richtigen Takes? Das sind immer nur die, die falsch lagen zu Luis Diaz.
Ja.
Also. Ja, wir müssen mal ein bisschen mehr Videocontent produzieren dafür, dass wir auch noch auf
Ich glaube
TikTok-Edits
auch.
viral gehen.
Ja,
Schreibt es in die
ich glaube auch.
Kommentare, wenn ihr davon mehr sehen wollt.
Die Bayern sind ein sehr guter Übergang zu unseren Hot Takes. Wir haben noch ein paar abgefeuert in dieser Folge. Meister haben wir natürlich beide die Bayern getippt. Alles andere ist verrückt. Vor dieser Saison war das verrückt. Absteiger habe ich auch schon gesagt, haben wir beide Heidenheim Pauli. Relegation haben wir nicht so komplett thematisiert. Ich habe, glaube ich, dann am Ende den HSV getippt, dass sie in der Relegation drin bleiben. Von dir gab es nicht so richtig einen Pick, aber es ging ja auch eher um die direkten Absteiger. Torschützenkönig, immer so eine Sache. Du bist natürlich bei Harry Kane geblieben.
Ja, ich
Ich habe
erinnere mich
gesagt,
noch, genau.
mir ist das irgendwo zu langweilig. Ich habe nicht Benjamin Šeško gesagt, wie die Saison davor, sondern ich habe da gesagt, komm, ich will nicht Kane nehmen, deswegen nehme ich Guirassy. Ja, war dann am Ende schon, ne. Deutlicher Abstand, aber war
Finde
ja
ich aber
auch so ein
vollkommen
bisschen,
okay. Also es ist ja richtig. Ich meine,
ja.
ich habe es einfach genommen, weil es eine 90-prozentige Wahrscheinlichkeit hat. Aber wie geil wäre es denn gewesen, wenn du da den mit den 3% getroffen hättest. Also wäre ein cooleres Gefühl, als ich jetzt gerade habe, weil ich Kane getroffen habe.
Aber ich meine, man muss dazu sagen, du setzt ja auch dein gesamtes Erspartes auf diese Hot Takes. Ich nicht.
Absolut
Deswegen
richtig. Also da hätte ich die
ist das
3 Euro
schon.
gewinnen können. Verdoppelt das Ganze.
Dann Überraschungen der Saison. Bei dir, weißt du es noch?
Ich weiß es nicht mehr, ich bin sehr gespannt.
Der erste FC Köln war bei
Ah,
dir die
stimmt, du hattest es
Überraschung
sogar
der
vorhin schon mal
Saison.
gesagt. Jetzt erinnere ich
So
mich
gut hörst du mir also
wieder.
zu.
Wer bist du nochmal? Ja, gut,
Bist
kann man
einfach in so
jetzt.
einem Podcast-Setup aufgewacht. Wo bin ich hier?
Hä, auf einmal geht es hier um Köln? Nein, ja, lag ich daneben. Absolut. Ich, wie gesagt, habe auch große Sympathien für den Verein aus familiärer Befangenheit quasi. Da habe ich einige Köln-Fans direkt mit dabei. Deswegen habe ich mir das auch so ein bisschen erhofft. Es war am Ende zu wenig. Aber die Klasse gehalten, das ist natürlich schon mal gut. Das ist extrem wichtig für den Verein. Jetzt muss man schauen im Sommer, wie man sich auch auf der Trainerposition neu aufstellt oder eben nicht. Und dann, ja, gilt es natürlich daran zu schauen. So ein Erik Martel wird den Verein verlassen, das ist schon sicher. Said Elmala, aller Voraussicht nach auch. Dementsprechend, ja, muss man dann gucken, wie man das Ganze auffängt. Aber das Allerwichtigste ist, dass sie in der Liga geblieben sind, und damit kann man arbeiten.
Ja, also für eine Überraschung reicht es nicht ganz, aber dass sie
Richtig,
eben
ja.
dann die Klasse halten, ist Erfolg genug. Ich glaube, da können sie drüber hinwegsehen, dass sie hier nicht eine wirkliche Überraschung waren. Bei mir ist es noch ein bisschen schlimmer gewesen. Der Fehlgriff, sage ich jetzt mal, die Frankfurter haben wir schon thematisiert, weit weg davon, eine Überraschung zu sein, außer wir legen es dann doch negativ aus. Und dann komme ich zu meiner zweiten Überraschung. Ich habe ja wieder den Hals nicht vollkriegen können. Ne? Ich musste noch eine zweite Überraschung
Ja,
hinterher schieben,
das
habe
ist ja das
gesagt,
Schöne.
Wolfsburg kommt nach Europa.
Nein.
Doch, habe ich gesagt.
Hast du echt gesagt?
Also es ist wirklich, ab jetzt wird es für mich absolut bodenlos. Also es ist wirklich, also was ich da diese letzten Hot Takes rausgehauen habe, ist so schlecht. Ist
ich habe bewusst, natürlich jetzt nicht mehr extra reingehört, um auch diese Reaktionen dann zu haben. Boah. Aber das ist ja wirklich herrlich. Also, aber ich verstehe es ja auch. Ich meine, das ist das gleiche Ding wie mit den Hoffenheimern, wo ich einfach gesagt habe, da habe ich keinen Bock drauf, keine Ahnung. So, also, ja. Was soll man denn da auch noch machen? Guck dir den Kader an, die kaufen für 30 Millionen im Winter irgendeinen Spieler, den man noch nicht kannte. Heidenheim dümpelt da mit irgendwie einem Gesamtkaderwert von nicht mal 30 Millionen rum. No offense. Aber das ist doch Wahnsinn, dass diese beiden jetzt dann am Ende das irgendwie ausspielen. Also egal, ich rede mich in Rage, wenn es um die Wolfsburger geht. Ja, ja. Ich verstehe es, warum du es gesagt hast, weil es ist immer dieses, es gefühlt dieser 50-50. Entweder sie steigen ab bzw. spielen um den Abstieg oder sie sind dann doch irgendwo in Europa mit dabei. Egal, verstehe ich. Ist aber natürlich lustig, dass du es so formuliert hattest.
Ich glaube, das war dann auch einfach so, dann mal so in die andere Richtung, so eine Kurzschlussreaktion, weißt du? Ich werde so von den enttäuschenden Saisons so an die Wand gedrängt und dann hole ich halt einfach mal aus, weißt du? Dann wird halt einfach mal in die andere Richtung. Aber ja, völlig
falsch. Ja, finde ich auch gut, finde ich gut.
Nächster Hot-Take oder nächste Frage war erste Trainerentlassung. Weißt du noch, wen du da hattest?
Ich glaube, Gerardo Seoane, oder?
Das muss die Vorsaison gewesen sein. Mist. Der war, glaube ich, richtig.
So lange machen wir das ja schon.
Wohl, nee, Quatsch, Ten Hag natürlich, vor Seoane noch.
Ja.
Aber Steffen Baumgart war deine erste Trainerentlassung.
Ah, guck mal, ja stimmt, mein Union-Arc, dass sie es schwer haben werden.
Mhm. Kam noch, aber kam dann eben erst in der Rückrunde. Ja. Bei mir auch leicht daneben gelegen, Christian Ilzer als erste Trainer.
Ja, guck mal, also du hast quasi Wolfsburg nach Europa gepackt und Hoffenheim auf den Wolfsburg-Kurs. Mhm. Ist okay. Wie gesagt, die beiden sind genau gleich. Und der eine geht immer in die andere Richtung und der andere in die andere und man kann nicht sagen, wer ist.
Das es Pendel, ist so.
Ja.
Dann meiste gelbe Karten, auch da lagen wir komplett daneben.
Das weiß ich tatsächlich noch, weil ich die ganze Zeit mir darüber verfolgt. Gedanken gemacht habe, dass ich so daneben lag. Ich weiß gar nicht, ob er am Ende überhaupt eine hatte. Ich habe Zufall genannt von Hoffmann, genau. Den Neuzugang.
Vier gelbe Karten hatte, ja.
Okay, also ja, immerhin.
Zumindest ein bisschen was geholt. Ich hatte Robert Andrich, weil ich gesagt habe, es wird eine Saison der Wut, des Ärgers. So schlimm war es dann nicht. War, glaube ich, mal eine gelb-rote dabei. Das tut natürlich immer weh. Aber beide vier gelbe Karten, die meisten Nikolai Remberg vom HSV mit 11. Also da waren wir weit weg. Auch Dominik Kor mit 9. Also wir haben gesagt, der ist natürlich eigentlich der Joker, aber wir wollten ihn beide nicht nehmen. Das ehrt uns, aber am Ende.
Genau. Also ich habe aber auch nochmal nachgeschaut, der Kicker führt ja so eine schöne quasi Kartenpunkteliste. Also da gibt es dann für Rot irgendwie mehr Punkte, für Gelb-Rot nochmal ein bisschen Punkte und dann für Gelb eben nochmal. Da führt natürlich Dominik Kor an. Also natürlich. Das wollte ich nur nochmal erwähnt haben.
Ja.
Deswegen der Joker, den wir bewusst nicht gewählt haben, weil es wäre zu leicht gewesen, da irgendwie den Namen zu nennen. Das wäre ja so, als wenn man Kane als Torschützenkönig tippt.
Absolut. Das Kane und Kor, das sind die
Hauptprotagonisten.
Die Free-Wins quasi. Ja, genau. Gut, dann haben wir nur noch die Hot-Takes übrig. Bisher war das theoretisch noch kein Hot-Take, auch wenn da schon ein bisschen was Hottes dabei war. Dein Hot-Take, beide Aufsteiger halten die Klasse. Gähn.
Gähn, stimmt eigentlich. Wir haben so ein bisschen auch, jetzt, es ist genau, habe ich auch, glaube ich, da gesagt. Ne? Wir haben ja St. Pauli und Heidenheim als Absteiger 1 und 2 genommen. Klar, jetzt kann man sagen, über die Relegation hätten Köln oder Hamburg vielleicht dann auch noch irgendwie die Klasse halten müssen, können, tun. Ja, es ist nicht der größte Hot-Take. Ich fand es vor der Saison auch wirklich schwierig, große Hot-Takes zu finden, die ich mir selber aber auch jetzt nicht komplett aus der Nase gezogen hätte. Also, keine Ahnung, hätte ich jetzt gesagt, Mainz schafft wieder die Europa-Qualifikation. Daran habe ich einfach auch selber nicht geglaubt. Und dann will ich das natürlich auch nicht sagen. Mhm. Aber klar, das ist jetzt nicht der hotteste Hot-Take gewesen. Am Ende hat es immerhin gestimmt. Also war es kein Blödsinn. Also so ein bisschen. Ich versuche beim nächsten Mal, mir was Ausgefalleneres auszudenken. Oder halt.
Ja, du kannst ja vielleicht ein Beispiel an mir nehmen, der wieder mal zwei Hot-Takes rausgefeuert hat. Mhm, die Frankfurter, die waren schon so ein bisschen Teil davon. Ich habe gesagt, Frankfurt Vizemeister, weit daneben. Und dann habe ich gesagt, was auch wirklich, also schlechtester Leipziger Transfersommer seit 2017. Damals habe ich dann noch so die Namen aufgelistet. Das war der Jean-Kevin Augustin Sommer. Irgendwie, ich glaube, Lookman ausgeliehen und so. Noch ein paar andere für viel Geld gekauft, die nicht geklappt haben. Und ja, das habe ich über den Transfersommer gesagt, indem sie mit Diomande, wie man noch immer ihn aussprechen möchte, wahrscheinlich einen der besten Transfers der Vereinsgeschichte getätigt haben. Der jetzt ja sogar scheinbar noch eine Saison bleiben will, was auch krass wäre.
Echt?
Für
okay,
Leipzig.
Okay, krass, das habe ich noch gar nicht gehört.
Ich hab vorgestern ein Interview gelesen, wo er wirklich die Frage, ob er nächste Saison noch in Leipzig spielen möchte, wirklich einfach mit Ja beantwortet hat. Ein Wort, Antwort, Ja. Also kann natürlich trotzdem sein, dass sie ihn noch verkaufen, aber also das wäre natürlich schon ein krasser Gewinn für die Leipziger. Ja, auch da lag ich komplett daneben. Ich meine, da waren natürlich Transfers dabei, die man schlecht voraussehen konnte oder wo man schlecht sagen konnte, ja klar, Diomande, den habe ich natürlich in der spanischen zweiten Liga schon viel beobachtet. Aber das war natürlich auch Quatsch. Also das ist dann schon recht gut aufgegangen, wobei man auch einfach sagen muss, dass Ole Werner die sehr gut zusammenbekommen hat und das, was er in Bremen nicht so gut geschafft hat, die jungen Spieler einzusetzen, hat er in Leipzig dann gut hinbekommen. Vielleicht auch eine Frage der Qualität.
Ja, absolut. Also ich bin ehrlich, jetzt wo du es gesagt hast, konnte ich mich auch wieder daran erinnern und ich meine, ich habe sogar den Namen Diomande damals gesagt, wo ich sehr gespannt drauf bin.
Ja.
Auf jeden Fall so, dass er so einschlägt und dass es so gut läuft, war natürlich nicht abzusehen. Wir haben eben die Leipziger schon analysiert, eine sehr, sehr gute Saison aus ihrer Sicht nach der verpassten Europa-Qualifikation im vergangenen Jahr. Dann jetzt eben Platz 3 und Diomande sicher ein großer Faktor dafür. Also wirklich, ja, einfach doch sehr gut gescoutet und gewirtschaftet. Also das wäre natürlich ein Coup, wenn...
Wenn ich mir gerade nochmal die Zugänge im Sommer anschaue, dann muss ich mich schon so ein bisschen in Schutz nehmen. Denn wenn man Diomande rausrechnet, den sie für 20 Millionen aus Leganés gekauft haben. Ein Romulo, kann man sagen, war auch ein ordentlicher Transfer für 20 Millionen, hat jetzt nicht die Bundesliga auseinandergeschossen, aber es war okay.
Ja.
Hattest du schon recht viele, die eher so semi eingeschlagen sind? 18 Millionen für Bakayoko ist, glaube ich, rein wirtschaftlich okay, aber hat jetzt nicht wahnsinnig groß aufgespielt. Konrad Harder, 24 Millionen, eher eine Enttäuschung. Hast einen Maximovic von Roten Stern Belgrad geholt, Andrija für 14 Millionen, der hat überhaupt fast gar nicht in der Bundesliga gespielt, Vermehren von Atletico geholt, das war auch nix, den hat man dann ausgeliehen nach Marseille und dann noch den Bansusi aus Belgien geholt für 16 Millionen, auch der hat wenig gespielt, also außer Diomande hat da jetzt keiner so komplett eingeschlagen, würde ich sagen.
Ja, stimmt schon. Also man muss natürlich sagen, das ist ja auch das wirklich Coole an Leipzig, dass sie eben auf diese jungen Spieler setzen. Also auch ein Bansusi ist 21, Harder ist 21. Du hast noch ein paar andere angesprochen. Also gut, Diomande sowieso ist 19. Also das ist schon sehr, sehr cool. Ich habe große Stücke auf Bakayoko gehalten damals, tue ich eigentlich immer noch. Du hast aber vollkommen recht, die Saison war eher enttäuschend, wurde, glaube ich, auch nicht für den belgischen Kader für die WM nominiert. Das ist schon hart auch. Da hat er sich sicher auch selber was ganz anderes vorgestellt. Ich glaube, die Anlagen hat er, aber das hat einfach nicht so funktioniert. War bei Eindhoven da deutlich besser unterwegs. Aber ja, stimmt schon. Also Diomande ausgeklammert war es zumindest mal nicht der überragende Transfersommer, aber der macht dann schon einiges wieder gut, würde ich sagen.
Ja, vor allem ist halt am Ende einfach das Saisonergebnis so, dass man sagt, kann ja gar nicht so schlecht gewesen sein.
Genau.
Auch wenn vielleicht die ganzen Transfers nicht unbedingt dazu beigetragen haben, außer Diomande.
Ich glaube, overall kann man sagen, unser Saisonergebnis ist auch gar nicht so verkehrt. Also wie gesagt, ich hatte mir unsere Einschätzungen davor bewusst nicht nochmal angeschaut und jetzt, nachdem ich das alles gehört habe, muss ich sagen, hey, also ich glaube, wir beide sollten vielleicht mal einen Fußball-Podcast zusammen machen, denn das klang doch eigentlich von vorne bis hinten mit ein paar Ausreißern ganz sinnig, was da so bei rumgekommen ist, auch schon vor der Saison. Ihr wisst es jetzt also, unbedingt vor jeder Bundesliga-Saison die Zwei-Mann-Mauer anhören, sowieso auch währenddessen und danach und sowieso die ganze Zeit, wenn es irgendwie geht. Aber wenn ihr wissen wollt, wo euer Verein am Ende landet, wir sind ganz gut darin, das zu predikten. Und jetzt genug Lobhudelei auf den eigenen Nacken.
Ja, ich glaube auch, viele Sachen, gerade die, die so ein bisschen fundierter waren, die waren dann meistens recht gut. Manchmal hat man sich dann schon so ein bisschen zu einem Hot-Take hinreißen lassen, gerade in meinem Fall. Aber ganz ehrlich, die gehen dann unter. Mein Papa sagt bei so, wenn so eine Flanke in den Rückraum kommt, hoch, Volley-Abnahme, 16er Kante, wenn der 50 Meter drüber geht, redet keiner drüber. Wenn er in den Winkel fliegt, bist du der absolute Held. Das sehe ich so ein bisschen bei den Hot Takes. Du musst einfach ab und zu mal
Perfekt,
so
ja.
einen aufs Tor feuern aus 40 Metern. Wenn er reingeht, Wahnsinn. Wenn nicht, haben es alle morgen vergessen. Weil solange wir nicht auf den Bayern oder auf Luis Diaz rumhacken und in irgendwelchen Edits landen, passt das.
Oder vielleicht willst du ja auch unbedingt in Edits landen, wer weiß. Aber nein,
Wäre
das ist
vielleicht mal
eine
ganz
wirklich
gut, ne?
sehr, sehr
Ja.
schöne Verbildlichung des Ganzen. Finde ich, trifft das wirklich perfekt. Genau wie du den nächsten Ball bzw. den nächsten Hottake hier in der Zweimannmauer.
Anton, ich freue mich sehr drauf. Irgendwann so, ja, Mitte August wird es diese Folge dann quasi wieder für die nächste Saison geben. Bis dahin hören wir uns ganz sicher in der einen oder anderen Folge. Es wird noch viel geben. Es stehen ja noch ein paar Finals an. Es gibt noch ein paar andere Spezialfolgen und dann kommt ja schon die WM. Wir sagen es jede Folge. Bleibt auf jeden Fall dran. Es wird eher mehr als weniger in den nächsten Wochen, was hier die Podcast-Folgen angeht. Deshalb hören wir uns schon sehr bald. Danke euch fürs Zuhören und bis dann.
Ciao, ciao.